Gott und die Welt, Gespräche über den christlichen Glauben. Grüß Gott und herzlich willkommen. Schön, dass Sie beim Kurs Null mit dabei sind. Heute wieder, wenn wir Gespräche über den christlichen Glauben führen und diesem Glauben der Christen ein bisschen näher kommen möchten. Und auch heute ist uns Kaplan Helmut Schneider in Rot zugeschaltet. Grüß Gott, Kaplan Schneider.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, wieder mit Ihnen ein wenig über religiöse Themen nachzudenken, und bevor wir das tun, möchte ich um den Heiligen Geist bitten. Komm, Heiliger Geist, und erfülle mich, atme in mir, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, mach mich ganz neu.
Kaplan Schneider, auch heute herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Kurs Null und uns Rede und Antwort stehen, wenn wir uns den Grundlagen des Christseins widmen und da ein bisschen nachfragen. In der letzten Sendung tauchte an einer Stelle einmal das Motiv auf, wir haben da über Gott gesprochen, da tauchte das Motiv auf, dass Gott ja unsichtbar ist, dass man das oft hört, naja, wie soll ich an etwas glauben, was ich nicht sehen kann und so weiter. An der Stelle muss man ja der Fairness halber zugestehen, Sie als Christ gehen durchaus auf der einen Seite zwar von einer Unsichtbarkeit Gottes aus, aber auf der anderen Seite behaupten Sie auch in einem sehr vehementen Sinn, also man kann Gott schon sehen, nämlich in Jesus Christus. Erstens, stimmt das? Und wenn ja, was ist damit gemeint?
Wenn wir auf die Heilsgeschichte zurückblicken, so offenbarte sich Gott dem Abraham, dann dem Mose und dann weiteren Propheten, Königen. Und als die Fülle der Zeit gekommen war, wie es so schön heißt, sandte Gott der Jungfrau Maria einen Engel, der ihr die Nachricht überbrachte, sie wird einen Sohn gebären, wenn sie zustimmt, und er soll der Sohn des Höchsten sein. Gott manifestiert sich und zeigt sich in der Ausprägung Jesu Christi. Wir glauben ja an den dreifaltigen Gott, und jeder hat seine Ausprägung, aber es ist ein Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind ein Gott in drei Wesensarten, in drei Personen. Und als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus, der dann im Stall zu Bethlehem durch die Jungfrau Maria geboren wurde. Und so war für die Menschen sichtbar, dass er da war, dass Gott sich den Menschen nähert in der Gestalt Jesu Christi, in der Gestalt des Sohnes. Nur die Menschen, die damals da waren, haben ihn nicht sofort erkannt. Es war ein kleines Kind in der Krippe. Es war für viele, denen die Augen geöffnet wurden, wie den Hirten, den Heiligen Drei Königen und so, war das schon bekannt, dass es ein besonderes Kind war. Aber für die Normalen, die dort im Land Lebenden, war es zunächst mal ein normales Kind. Damit verbunden ist aber auch, und das war für die Juden etwas schwierig, die Messias-Hoffnung. Sie warten schon lange auf den Messias, und der Psalm drückt es auch so aus, die Völker harren lange schon. Und so haben sie ihn zunächst nicht erkannt, weil er eben als kleines Kind unscheinbar im Stall zur Welt kam. Und die Messias-Fantasien waren eher so mit großer Macht und Pomp und als Königssohn und sofort als Herrscher. Diese Erwartung wurde zunächst mal nicht erfüllt. Aber Gott hat sich gezeigt in Jesus Christus, und das bis heute zu.
Also es gibt für Sie durchaus eine Kontinuität dieser Offenbarungen. Sie haben ein Stichwort genannt, Heilsgeschichte. Also es gibt so eine Geschichte, wo sich Gott immer wieder zeigt, beispielsweise Abraham. Das steht für Sie außer Frage. Diese Kontinuität gibt es, und die erreicht dann quasi in Jesus Christus eine Art Höhepunkt oder Gipfelpunkt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich denke schon, dass das, was Gott den Menschen sagen wollte und was er ihnen zeigen wollte, nämlich sich selbst erfahrbar machen, das gipfelt sich auf in Jesus Christus. Und mit der Erscheinung von Jesus Christus beginnt ein neues Stück der Offenbarung, was dann mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt abgeschlossen ist. Aber wir wollen da nicht vorgreifen. Ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass auch hier wieder die Taktik in Anführungszeichen natürlich Gottes ist, den Menschen das scheibchenweise beizubringen, weil er die ganze Fülle zunächst gar nicht fassen könnte.
Also das heißt, ich muss nicht nur Jesus Christus mit der ganzen Geschichte verstehen, sondern ich kann ihn auch eigentlich nicht wirklich richtig verstehen, wenn ich nicht die gesamte Geschichte Gottes mit dem Menschen mit bedenke oder mit in den Blick nehme.
Das sagt ja schon Justin, der Märtyrer im 3. Jahrhundert, dass das Alte Testament und das Neue Testament unabdingbar zusammengehören. In neueren Forschungen geht man sogar davon aus, dass sich viele Dinge in anderer Form wieder wiederholen und dass das ein Leitbuch in der Bibel ist, was immer wieder neu aufzeigt für den Menschen, der das gerade liest, was es in seinem Leben damit zu tun hat und so auch Richtlinie und Handreichung werden kann, sowohl für sein Leben, aber ganz besonders auch der innere rote Faden für seine Seele, für sein Herz. Und diese Aufgipfelung in Jesus Christus, das war für die Menschen damals etwas, das sie sehen konnten. Sie konnten diesen Jesus sehen. Nur wissen wir natürlich auch, dass bis auf die Flucht nach Ägypten und dann die Darstellung im Tempel und dieser Disput mit den Lehrern in der Synagoge, dann ja bis zu seinem 30. Lebensjahr sehr wenig über ihn berichtet wird. Das heißt, er lebte unerkannt unter den Menschen. Und das zeigt auch wieder, dass Gott das vorbereitet hat. Das zeigt auch, dass Gott hier nicht mit der Brechstange kommt, sondern behutsam, einfühlsam, empathisch, wie wir heute sagen, vorgeht, um den Menschen nicht zu überfordern.
Und nun haben wir ja schon in der letzten Sendung gehört, dass offensichtlich Ihnen auch ganz besonders Ihre heiligen Texte, die sogenannte Heilige Schrift, also die Bibel, sehr wichtig sind. Und darin wird ja diese Geschichte der verschiedenen Zuwendungen Gottes, dieses empathischen auf den Menschen zukommen Gottes, geschildert. Nun, wer sich da unvoreingenommen dieser Heiligen Schrift, den heiligen Texten der Christen nähert, wenn man einfach eine Bibel aufschlägt, der wird sie nicht nur aufschlagen, der wird von dem Ganzen, von der Fülle dieses Materials auch ein bisschen erschlagen. Also wir haben ja schon eine, da steht ja ganz platt gesagt eine ganze Menge drin. Und viele Geschichten, manches, das auch schwierig ist, miteinander in Einklang zu bringen. Wie findet man denn jetzt diesen roten Faden, von dem Sie sprechen? Was ist denn jetzt das Kriterium oder wie filtere ich da die Kernpointen raus?
Also das finde ich jetzt gar nicht so schwierig, weil wenn man den Satz dazu sagen könnte, oder das denke ich ist auch der rote Faden, Gott geht mit seinem Volk mit auf den Weg des Heiles. Und immer wieder gibt es einen sogenannten Tun-Ergehens-Zusammenhang, zumindest ganz besonders im Alten Testament. Im Alten Testament, wenn das Volk den Geboten Gottes folgte, ging es ihm gut. Wenn es ihm nicht folgte, ging es ihm schlecht. Und immer wieder zeigt Gott auch hier, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, der jetzt keine anderen Götter noch neben sich duldet, denn er ist der einzige Gott und das Volk will das an manchen Stellen nicht immer verstehen und Gott muss dann immer wieder manchmal sanft, aber manchmal auch recht hart darauf hinweisen, wer der Gott ist und dass das Volk sich abwendet von Gott, dass es ihm dann immer schlecht ergeht. Und das können wir durch die ganze Heilsgeschichte bis hin zum Alten Testament, ja, und darüber hinaus noch erkennen.
So, und jetzt haben wir natürlich auch in diesen Geschichten, die dann jenen roten Faden beschreiben, Gott geht mit seinem Volk. Ganz besonders haben Sie gesagt, also das gipfelt auf in Jesus Christus. Da wird das ganz glasklar für jedermann erkennbar. Nun gibt es in der Heiligen Schrift, gerade auch in der Überlieferung von Jesus, Geschichten, die vielen Menschen heutzutage unglaubwürdig erscheinen. Da wird von Wundern berichtet und Jesus geht übers Wasser und all diese Dinge, die erscheinen vielen Menschen unglaubwürdig. Und es gibt auch nicht wenige, die sagen, naja, Da war vielleicht der Wunsch der Vater des Gedankens und da hat man sich im Nachhinein so ein bisschen was mit zurechtgedreht. Wie gehen Sie damit um?
Ich denke und spüre auch immer wieder, dass das, was geschildert wird, eine Glaubensaussage hat. Nehmen wir mal die Heilung des Gelähmten. Immer wieder heißt es in diesen Wundern, und das scheint mir das Entscheidende zu sein, wo Jesus jemand heilt, heißt es zuerst, und er schaute ihn an. Wir sagen in der modernen Psychologie, das ist die Prüfung der Therapiebereitschaft. Dieser Blick fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Manchmal sagt Jesus das auch. Und der andere muss zustimmen zu dieser Heilung. Also es ist kein einseitiger Vorgang, sondern der andere muss einwilligen, er muss diese Heilung auch wollen. Und so denke ich, dass der Schöpfer der Welt, dass Jesus Christus, der ja beim Vater war als das Wort und mit dem Heiligen Geist schon bei der Erschaffung der Welt, dass dieser Schöpfer der Welt durchaus in der Lage ist, weil er allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist, durchaus in der Lage ist, diese Dinge zu tun. Denn was das Problem der Menschen heutzutage immer ist, dass sie dann sagen, ja, aber dann würde er ja die Naturgesetze aufheben. Für einen normalen Menschen wäre das auch schwierig, der könnte die Naturgesetze nicht aufheben. Aber Jesus Christus als Gottes Sohn und mit aller Vollmacht ausgestattet, als Gott selber, der kann das sehr wohl, denn er hat ja diese Naturgesetze geschaffen. Und das vergessen die Menschen oft. Also ich erinnere da auch an das Wunder in Fatima, wo die Sonne sich drehte und versuchte herunterzufallen und auf die Menschen zuschoss und plötzlich waren drei Sonnen da. Da wird jeder normale Physiker sagen, sowas gibt's nicht. Aber dennoch ist es geschehen und über 40.000 Menschen haben es gesehen und haben es auch bezeugt. Denn er ist auch der Herr über die Naturgesetze und er kann sie außer Kraft setzen, denn er hat sie geschaffen. Und ich finde es schwierig, wenn wir immer an die Wunder so rangehen, sofort mit diesem Satz, ja, das kann doch gar nicht so gewesen sein. Natürlich für den aufgeklärten wissenschaftlichen Menschen ist es zunächst mal schwierig. Aber wenn ich Gott alle Macht und alle Vollmacht zugestehe, dann finde ich das eigentlich gar nicht so schwierig, denn er hat das alles geschaffen.
Also wenn Sie auf diese für andere Menschen problematischen Sachverhalte schauen, dann sagen Sie, vergesst bitte nicht, wir reden hier von Gott.
Ja.
Mhm. Sie haben es schon erwähnt und gerade jetzt auch in der Fastenzeit gehen Christen auf ein besonderes Ereignis zu. Sie bereiten sich auf ein besonderes Ereignis vor im Leben Jesu, das sie dann feiernd begehen. Das ist dieses Geschehen zwischen Karfreitag und Ostersonntag oder sagen wir zwischen dem Sonntag vor Ostern und dann eben dem Ostersonntag, dieses Leiden und Sterben Jesu Christi und dann die Auferstehung. Diese ganze Geschichte scheint doch einigermaßen einzigartig zu sein in den Religionen. Das gibt es eigentlich sonst so kaum. Und dieses Motiv verschreckt auch manchen, dass man sagt, dieses furchtbare Geschehen beispielsweise am Kreuz, das ist so schlimm, wie kann das in einer Religion zu Hause sein, die sich doch so menschenfreundlich gibt und von früh bis spät eigentlich nur von der Liebe spricht? Erklären Sie uns das.
In unseren katholischen Haushalten, und ich nehme an, auch in Ihrem Sender, hängt sicher ein Kreuz. Und wenn wir uns fragen, warum ist das Kreuz denn zum Zeichen des Heiles geworden, dann müssen wir zunächst mal schauen, was hat Jesus alles getan in Verbindung mit dem Vater an Wundern, an Heilszeichen und so weiter. Und da gibt es ein Wunder, das ist, wo der Mann mit der verdorrten Hand geheilt wird. Und dieses Wunder geschieht am Sabbat. Der Mann wird geheilt, weil Jesus das ausspricht. Und daran sieht man auch schon wieder, dass es Gott ist, der spricht, denn sobald er es aussprach, geschah es und der Mann war geheilt. Es waren da Pharisäer, die sich dann aufgeregt haben und gesagt haben, wie kann dieser Mensch das tun, weil er hat auch noch gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und sie beschlossen, ihn von da ab zu töten. Also man sieht diese Geschichte mit Jesus, wo er Menschen heilt, ihnen Gutes tut, für sie da ist, so wie der Gott, der sich offenbart hat bei Mose, der Ich bin da, so verkörpert Jesus dieses Ich bin da. in seiner Person, in seinem Wirken und in seinem Tun. Und jetzt sind aber andere da, die ihm das neiden, die die Ordnung des Staates fürchten, die Angst haben, dass die Römer das als einen Aufstand werten und vieles mehr, ja, die eigentlich auch ihre innere Angst auf Jesus projizieren und ihn zum Buhmann machen, damit sie nicht in die Bredouille kommen. Zunächst sieht es gar nicht so aus, als würde sich das so zuspitzen. Doch Jesus warnt seine Jünger und erläutert ihnen immer wieder, dass der Menschensohn sterben muss und dass er für all das ans Kreuz genagelt wird und am dritten Tage wieder auferstehen. Viele Jünger wenden sich daraufhin ab, die 12 bleiben noch bei ihm. Und die Situation spitzt sich immer mehr zu. Die Menschen erkennen Jesus als einen großen Propheten, vielleicht manche auch mehr. Petrus spricht es aus, du bist der Sohn Gottes. Und damit ist es dann gesagt. Und unter ihnen ist ein Verräter, wir kennen diese Erzählung, und dieser Verräter namens Judas liefert ihn aus. Und so beginnt eigentlich sein Leidensweg, der schon vorher begonnen hat, beginnt sich jetzt wirklich zu zeigen. Er wird ergriffen, er wird gefangen genommen, er wird geschlagen, gegeißelt, angespuckt, geht einen schweren Kreuzweg und geht dann auf den Berg Golgotha, wo er gekreuzigt wird, sein Kreuz mitschleppend, sein eigenes Kreuz, Holz, wo er dran gehangen wird, mitschleppend. Aber das ist nur das Äußere. Das Innere ist, dass er von Gott her verstanden hat, dass er es ist, der das Opferlamm ist, dass er es ist, der die Sünden aller auf sich nimmt, um die Menschen zu erlösen. Jetzt müssen wir ganz weit zurückblenden auf das Paradies, wo die Adam und Eva ausgewiesen wurden und wo dadurch das Tor zum Paradies versiegelt und verschlossen war. Jesus hat uns durch seinen Tod das wieder neu geöffnet. Und es ist der Wille Gottes gewesen. Er fragt ja im Garten Gethsemane nochmal nach und sagt, Herr, wenn es dein Wille ist, dann werde ich diesen Weg gehen. Aber vorher hat auch er Angst und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es dir möglich ist, Herr. Aber er stellt sich ganz in den Willen Gottes und tut seinen Willen. Und die Menschen führen das dann aus, was von Gott her schon beschlossen ist. Das zeigt sich dann auch nochmal während des Kreuzweges, wo Pilatus noch Mitleid mit ihm hat und versucht, ihn noch zu retten. Und das Volk ihm aber deutlich zu verstehen gibt, sie wollen, dass dieser gekreuzigt wird, der da diese neue Lehre bringt, der aufwiegelt und der in ihren Augen einer ist, der alles durcheinander bringt, obwohl er genau das Gegenteil ja tun will und tun wird. Und dann am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese tiefste Gottferne, aber auch die Frage an Gott, wie geht's jetzt weiter? Und nachdem Jesus gestorben ist, unter qualvollsten Schmerzen, auch vorher schon bei dem Kreuzweg unter qualvollsten Schmerzen und Pein und Verspottung, stirbt er am Kreuz und der Vorhang im Tempel zerreißt und es wird dunkel und Erdbeben und der Hauptmann erkennt wahrhaftig, dieser Mensch war, ist Gottes Sohn. Und dann 3 Tage Grabesruhe. Er wird begraben und am dritten Tag eilen die Apostel, vorher noch 2 Frauen, ans Grab, um zu schauen, ob sie ihn nochmal einbalsamieren müssen und er ist nicht mehr da. 2 Engel verkünden, er ist auferstanden. Und das ist dieses Unglaubliche und doch Glaubliche, denn wenn wir das nicht glauben würden, ohne Auferstehung würde unser ganzer Glaube nichts bringen, wäre tot. Die Auferstehung ist dieser Hoffnungsstrahl, der in uns zündet, der uns das Feuer der Liebe, das Feuer des Heiligen Geistes eingibt, damit wir glauben können. Mit der Auferstehung und durch seinen Tod haben wir die Vollmacht zu glauben und diesen Glauben weiterzugeben. Die Engel sagen auch, geht und erzählt es den anderen. Jesus erscheint dann immer wieder nach seinem Tod, als er noch nicht zum Vater hinaufgegangen ist, um auch ihnen zu zeigen, ja, es stimmt, er ist wirklich auferstanden. Und das, was alles an Hoffnungslosigkeit war, ja, an Verdrängung, an Lüge, an Täuschung, auch seitens der Jünger, die ihn besonders geliebt haben, das zeigt sich dann wieder neu in einem neuen Licht und viele bekehren sich und erkennen, dass er es ist. Und das ist eigentlich ja der Durchstoß zum Christentum, Hinstoß zu den Urgemeinden, was dann Pfingsten auch in Kraft tritt. Und das ist wirklich gegenüber allen anderen Religionen etwas völlig Neues. Nehmen wir den Totenkult bei den Ägyptern, die ja direkt an Israel dran wohnten. Sie haben auch an etwas Weiteres gedacht, aber es war ein Totenkult. Es ging nicht um Auferstehung, sondern es ging um die Verherrlichung des Todes. Und hier geht es nicht um die Verherrlichung des Todes, sondern um das Neue, um die Hoffnung, die Jesus Christus uns erschlossen hat, durch die Auferweckung, durch den Vater.
Mehrere Dinge an dieser Geschichte müssen wir jetzt noch mal klären. Also erstens haben Sie geschildert, es gab offensichtlich einen Moment vor dieser Kreuzigung, vor dem Tod Jesu, vor seinem Leiden auch, was dem voranging. Da gab es einen Moment, wo Jesus Christus ganz offensichtlich richtig Angst hatte, wo es richtig heftig in ihm zuging. Wenn das alles so ist und wenn Sie sagen, dass dieser Jesus offensichtlich Gott selbst ist, dann gehen Sie trotzdem nicht davon aus, dass ihn das so kalt gelassen hat nach dem Motto, hey, ich bin Gott, ich mache das mit links und ich mache das mal so hier im Vorbeigehen, das tangiert mich alles nicht, sondern das ist schon wirklich ganz echt und real. Also dieses Leiden und Sterben ist richtig echt, ist richtig wirklich und da offenbart sich dann auch wirklich diese ganz menschliche Seite an Jesus.
Wir haben ja beides bei ihm, wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, so wie wir es im Glaubensbekenntnis beten. Und er ist ganz wahrer Mensch und er findet auch genau wie ein Mensch. Und da ist kein Scheinmensch, der sagt, ich bin der Sohn Gottes, aber das andere, das machen wir so noch nebenbei. Nein, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Und das heißt, dass er wirklich die tiefsten Empfindungen des Menschen, alles, was ein Mensch je gespürt und gefühlt hat, genauso durchlitten hat. Und noch viel, viel mehr, weil er ja auch all unsere Sünden noch dazu getragen hat. Und das heißt, dass er es ist, der alle Höhen und Tiefen des Menschseins kennt und auch durch die tiefste Tiefe hindurchgegangen ist. Nur so konnte er uns den Himmel erschließen. Man würde in der alten testamentlichen Theologie sagen, er war der Sündenbock, der alle Sünden auf sich nahm, um uns zu erlösen.
Also wenn wir in der letzten Sendung immer wieder gesagt haben, das Hauptproblem ist eigentlich, dass Welt und Gott, als Mensch und Gott, miteinander ja in einer sehr lebendigen Harmonie leben, dass es einfach stimmt zwischen den beiden, dann müsste man ja jetzt sagen, also so wie das im ganz perfekten Sinne aussieht, das müssten wir dann an Jesus Christus sehen. Wenn das eben so ist, dass, wie Sie sagen, dass er da ganz, ganz Mensch ist wie wir und trotzdem ganz Gott, dann müsste das ja eigentlich so der Höchstfall dieses gelingenden Miteinanders sein.
Er ist eigentlich der Prototyp des Menschen, der Prototyp des Menschseins, der Prototyp des vorgehenden Menschen. Und wir sollten uns an ihm orientieren und so ganz Mensch werden. Aber das ist natürlich sehr schwierig, wenn ich bedenke, wenn ein Mensch leidet, dann jammert er auch oft oder aber er gibt es Gott im Gebet oder er opfert es auf. Und Jesus Christus hat alles aufgeopfert aus Liebe zum Vater, denn da war die Stimmung ganz klar, dass es eine Stimmung in Liebe war. Das bedeutet, dass aus der Liebe heraus er diese Tat tun konnte. Denn Gott ist in sich Beziehung, so könnte man die Dreifaltigkeit deuten. Und aus dieser Beziehung heraus, die noch viel mehr Liebe ist, als wir Menschen uns das jemals vorstellen können, hat er das tun können. Aber natürlich auch aus der Liebe zu den Menschen, die Geschöpfe Gottes sind. Er musste das nicht, aber er hat es getan, weil er die Menschen liebt.
Jesus, du lädst mich ein.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir fragen nach den Grundlagen des Christseins. Heute wieder mit Kaplan Helmut Schneider aus Roth. Und wir sind mittendrin in den Grundlagen des Christseins. Wir sprechen über das Geschick, wie man früher gesagt hätte, Jesu Christi. Wir sprechen über Jesus Christus und wir haben es schon gehört. In ihm, so die christliche Vorstellung, offenbart sich Gott in einem Höchstfall, der ist unüberbietbar. Mehr geht da einfach nicht. Und jetzt sprechen wir gerade auch über das Leiden und das Sterben Jesu Christi. Kaplan Schneider, Sie haben von diesem Wort Jesu am Kreuz gesprochen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Offensichtlich gehen Sie ja davon aus, dass dieses Wort tatsächlich ernst gemeint ist. Das ist keine Metapher, dieser Satz, sondern da ist wirklich was dran. Wenn wir diesen Gedanken mal zu Ende denken, wir haben in der letzten Folge auch von der Sünde gesprochen und davon, dass das eigentlich eine Loslösung von Gott ist und dass sie deswegen auch so schlimm ist, also wirklich auch, ja, richtig wehtut eigentlich, weil da was nicht stimmt, weil der Mensch eigentlich in Gemeinschaft mit Gott leben soll. Nun muss man ja sagen, auf der einen Seite, er ist Gott selber, auf der anderen Seite aber, wenn das wirklich stimmt, was Jesus da sagt, dass da so ein Abgrund der Gottverlassenheit sich öffnet, dann ist da ja eigentlich der Falsche am Kreuz, oder? Weil eigentlich ist das doch unsere Sache, also zumindest die Sache, das hat ja mit der Sünde zu tun.
Er ist für uns zur Sünde geworden, indem er alle Sünden auf sich nahm. Und diese Sünde aller wird mit ihm und durch ihn ans Kreuz geheftet. Und so kann er diesen Satz sagen, weil er auch die tiefe Verlassenheit der Sünde, des Sünders spürt und das Gott entgegenhält und auf seine Barmherzigkeit hofft. Aber in dem Moment, wo er den Satz sagt, durchlebt er dieses tiefste Menschsein, dieses Drückende aller Sünden, die auf ihn lasten, zusätzlich zu seiner Pein, die er am Kreuz schon erlebt und gewahr wird, zum Beispiel diese Episode mit der Lanze, wo ihn ein Soldat ihm auf einer Lanze einen Essigschwamm reicht, weil ihm dürstet. Das wird auch oft so interpretiert, es dürstet ihm danach, die Menschen zu erlösen. Sein Auftrag ist es, die Menschen zu erlösen. Und an einer Stelle sagt er sogar, ich wünschte, die Stunde wäre schon da. Er gibt sich ganz hinein als wahrer Mensch, ganz hinein als der, der den Auftrag Gottes annimmt und ihn durchführt mit Gottes Hilfe, ohne da noch Gott zu spüren.
Wenn wir in unseren Alltag schauen, dann würden wir eigentlich sagen, naja gut, jetzt du hast dir die Suppe selber eingebrockt, jetzt sieh zu, wie du da wieder rauskommst. Genau das sagt Gott eigentlich nicht. Weil Gott sagt nicht, ihr habt euch die Sünde zugezogen, jetzt strengt euch mal ordentlich an, dass ihr da wieder rauskommt aus der Nummer, sondern er selbst macht das eigentlich, zieht sich das eigentlich zu, er tritt sozusagen an unsere Stelle, da wo wir es irgendwie nicht hinkriegen.
Ja, er tritt aus Liebe und daran sieht man, wie sehr er uns liebt. Und deswegen ist für mich auch immer sehr unverständlich, wenn Leute sagen, diesen Gott gibt es nicht. Allein schon aus dem, was er aus Liebe herausgetan hat, was als Zeichen des Kreuzes überall hängt, an Wegkreuzen, an Kreuzungen in großen Wäldern und überall, wo das Zeichen des Kreuzes erscheint, auf Friedhöfen und so weiter, kann man es doch nicht wegdiskutieren und einfach so atheistisch sagen, es gibt's nicht. Denn Gott hat sich immer wieder im Zeichen des Kreuzes manifestiert und im Zeichen des Kreuzes ist Heil und wir können das nicht wegdiskutieren, es ist ja wirklich geschehen.
Und ist das der Grund, also ist das zum Beispiel die Erkenntnis dieses römischen Hauptmanns, von dem Sie da gesprochen haben, dieses Soldaten, der dann auf einmal sagt, meine Güte, das ist Gott?
Ja, ich denke, dass die Begleitumstände bei dem Tod, als dann der Vorhang zerriss, was der Soldat natürlich auf dem Berg Golgotha nicht sehen konnte, aber er konnte schon sehen, dass es dunkel wird, dass die Erde bebte, da hat er schon auch gespürt, dass da mehr sein muss und dass, was Jesus Christus selber gesagt hat, nämlich, ich bin der König der Juden, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, dass das dann sich da manifestiert. Aber ich glaube, es ist nicht nur die äußeren Umstände, die ihn dazu bewogen haben, sondern er wurde von einer tiefen Liebe zu Jesus Christus erfasst. Vielleicht hat Jesus Christus ihn dann auch noch angeschaut und sein Blick hat ihn so ins Herz getroffen, dass er vom Schauenden zum Glaubenden wurde.
Und das, obwohl er eigentlich dahin gekommen war, um einem, naja, nicht ganz alltäglichen, aber doch auch nicht besonders ungewöhnlichen Geschäft nachzugehen, nämlich einen Verbrecher zu bestrafen.
Er hatte eigentlich die Leitung der Kreuzigung.
Ja, da erscheint ja auch nochmal ein anderer Aspekt, wenn Sie sagen, nochmal, wir müssen immer davon ausgehen, dass wir hier, dass Christen hier von Gott sprechen, wenn sie Jesus Christus sagen. Und Sie haben es ja schon erwähnt, offensichtlich, sobald er in die Welt kommt, sobald er sich wirklich so zeigt, wie er ist, nämlich als reine Liebe, da entsteht offensichtlich bei allen Beteiligten durchweg, durch alle Schichten, durch alle Zugehörigkeiten, da entsteht eine ziemlich große Beunruhigung. Und irgendwie scheinen sich ja alle einig zu sein, dass man den aus dem Weg schaffen muss.
Natürlich nicht die, die von ihm geheilt sind und die ihn verkünden, die ihn preisen, die vielleicht auch mit ihm ziehen. Es gibt ja sogar eine Szene in der Bibel, wo jemand mit ihm gehen will und er ihm aber sagt, jetzt geh zu deiner Familie und bleib da, da hast du genug zu tun. Also ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Auch das gibt es, dass Jesus nicht jedem erlaubt, dass er von dem, was ihm von Gott anvertraut wurde und wo er hingestellt ist, da wegzugehen. Aber die anderen, die sich gegen ihn richten, haben es halt noch nicht bis ins Tiefste begriffen. Also es sagt Jesus ja auch immer wieder, selbst zu seinen Jüngern, zu seinem engsten Kreis, immer wieder: Begreift ihr immer noch nicht? Habt ihr immer noch nicht verstanden? Es scheint auch schwer zu sein, dies alles nachzuvollziehen, was da geschieht. Und die, die gegen ihn sind, die befürchten natürlich Aufruhr, Umkrempelung, Umstürze und sie befürchten auch, dass das, was sie bisher gelebt haben, eben nicht gottgefällig war, weil sie gedacht haben, wenn ich die Gesetze erfülle und das Höchstpeak genau, dann passt das schon. Aber wenn ich die Gesetze erfülle und die Liebe fehlt, und das hat Jesus ihnen immer wieder gezeigt, wenn die Liebe fehlt, dann ist es gar nichts.
Und auch sein engster Umkreis hat sich in Sachen Liebe und Vertrauen ja ganz offensichtlich auch nicht gerade, wenn man es mal salopp formulieren will, mit Ruhm bekleckert. Also gerade einer der Superstars unter seinen Freunden, Petrus, von dem wird eine ziemlich markante Geschichte erzählt in der Bibel, dass er nämlich in der Nacht Jesus verleugnet habe, dass er gesagt hat, nee, mit dem habe ich nichts zu tun, ihr verwechselt mich, den kenne ich nicht. Und auch so etwas wäre nach Ihrem Verständnis mit an, also hätte Gott sozusagen mit an das Kreuz genommen, hätte Jesus Christus mit ans Kreuz genommen und dort sozusagen heil gemacht. Also es gibt hier keinen Zusammenhang von Schuld und Strafe und so etwas, sondern das letzte Ziel Gottes ist immer die Versöhnung, auch mit einer so krassen Form von Versagen.
Er handelt aus Liebe und aus Barmherzigkeit und seine Barmherzigkeit ist so unermesslich groß, dass wir Menschen das niemals berechnen können. Es ist eine Barmherzigkeit, die jegliches Maß nehmen des Menschseins völlig übersteigt. Und das zeigt sich auch bei der von Ihnen erwähnten Petrus-Episode, wo da in dem Hof er dreimal verleugnet und Jesus hatte ihm das ja schon vorhergesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann aber auch nach seiner Auferstehung, wo Jesus ihm am See Genezareth begegnet und ihm die alles entscheidende Frage dreimal stellt, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese da? Und dann eben die erlösende Antwort, als er immer gesagt, ja Herr, ich liebe dich, weide meine Lämmer. Obwohl er versagt hat, wird er trotzdem, kriegt er den Auftrag, das Petrusamt einzuführen, was es ja bis heute zu gibt. Und man muss auch sagen, dass genau das, was da geschieht, in verschiedener Form geschieht. Denn zuerst fragt er, im griechischen Urtext kennen wir das, fragt er zuerst Agapesme, was so viel heißt, liebst du mich so in der Art Nächstenliebe? Und dann die letzte Frage ist Philesme. Das heißt, liebst du mich, weil ich Jesus Christus, der Sohn Gottes bin? Liebst du mich, weil ich dir das Heil biete? Und kannst du mich lieben, weil ich dir verzeihe, dir vergebe und alles das, was du getan hast und wo du wirklich vollständig von dem Weg, den ich euch gelehrt habe, abgewichen bist, dass ich dich trotzdem in Barmherzigkeit wieder annehme? Ja, er hätte jetzt auch sagen können, also wo das jetzt gelaufen ist, also dich kann ich nicht mehr zum Chef der Kirche machen, aber so hat Jesus nicht gehandelt, sondern er hat ihm vergeben, hat ihm verziehen und hat ihn dennoch in sein Amt eingesetzt. So wie Paulus auch immer sagt, Gott hat das Schwache erwählt, um das Starke zu beschämen.
Und jetzt ist er also verstorben, dieser Jesus Christus, eigentlich ja eine ganz unglaubliche Sache. Also gerade auch für die Jünger, für seinen engsten Kreis, die so viel Hoffnung auf ihn gesetzt hatten und wirklich gesagt haben, Mensch, der Mann, der ist es, der und keiner sonst. Und dann passiert das. Und jetzt kommt dieser Tag, der dann jetzt in ihrem Kirchenjahr der Karsamstag ist, wo eigentlich gar nichts ist, wo komplette Gottesferne zu herrschen scheint. Und dann passiert diese Geschichte in der Nacht der sogenannten Auferstehung. Das heißt, die Frauen gehen am nächsten Tag zum Grab und sehen, dass es leer ist. Und dann folgen in verschiedenen Büchern des Neuen Testaments, der Bibel, Geschichten, wie der auferstandene Jesus Christus den Jüngern erscheint, wie er den Frauen erscheint, wie er den Jüngern erscheint. Wie muss man sich sowas vorstellen?
Ja, ich denke, man muss auch beginnen mit dem, was eigentlich auch etwas ganz Profanes ist. Die Frauen erkennen, dass der Stein weggerollt war. Und das können wir auch im übertragenen Sinne sehen. Vielleicht auch der Stein, der vor ihren Köpfen war, wo sie nicht begriffen haben. Der Stein, der in ihr Herz blockiert hat, dieser Stein war weggerollt, damit sie auch vom Schauen zum Glauben kamen. Und diese Auferstehung kann ich zunächst mal im Glauben annehmen. So war es ja auch bei den Frauen, dass sie das dann weiter verkündet haben an die Apostel, weil sie es geglaubt haben. Weil das, was die Engel ihnen gesagt haben, weil sie das geglaubt haben. Sie hätten ja auch sagen können, ja, also das kann zwar sein, aber ich glaube das nicht. Und es muss etwas von der Wirkmächtigkeit Gottes in ihnen gewesen sein, damit sie das überzeugend weitergeben konnten. Denn gesehen hat das ja keiner. Also konnte das nur ein Verstehen im Glauben sein. Und das ist das Außergewöhnliche, dass es eben im Glauben verstanden wird und im Glauben sich manifestiert. Durch die Erscheinungen Jesu wurde es dann in der sogenannten nachösterlichen Erscheinungen, also die nach Ostern geschehen sind, bis zum Pfingstfest, also bis Christi Himmelfahrt hin, konnte es sich dann auch zeigen. Aber selbst da, und das ist ja auch erstaunlich, gab es ja noch Zweifler. Die haben das zwar gehört, wie zum Beispiel der Apostel Thomas, der dann aber gesagt hat, wenn ich nicht meinen Finger und meine Hände in die Seite seiner Wunde lege, glaube ich nicht. Obwohl die anderen schon alle überzeugt waren, gab es immer noch einen Hartnäckigen, der zuerst schauen und fühlen wollte, bevor er es glaubte. Und ich glaube, das ist genau unser Problem, dass wir immer alles wissenschaftlich bewiesen haben wollen und das ist aber kein Glaube. Glaube setzt auch voraus, dass ich das, was geschehen ist und was erzählt wird, dass ich das von meinem Herzen so aufnehme, dass ich letztlich gar keine Beweise dafür brauche, weil ich in mir diese Gewissheit trage, die von Gott kommt.
Und Kaplan Schneider, jetzt sind wir unter uns, wir können ganz offen sein, wenn Sie sagen, wir wollen dafür ganz klare, auch wissenschaftliche Beweise, man muss ja eigentlich der Fairness halber sagen, also deutlicher als so eine Auferstehung geht es ja eigentlich schon gar nicht mehr. Mehr Beweise gibt es ja nicht und offensichtlich gibt es doch immer noch, auch wenn es so glasklar zu sein scheint, wenn wir uns jetzt mal auf diesen Gedanken einlassen, dass das wirklich so passiert ist, offensichtlich gibt es doch noch so einen gewissen Rest, wo man immer noch selbst am offensichtlichsten vom Offensichtlichen zweifeln kann.
Ja, es gibt dann diese Unterscheidung, die wir im Theologiestudium immer wieder gehört, der geschichtliche Jesus und der historische Jesus. der geschichtliche Jesus ist auferstanden, der historische, da hat man so seine Zweifel. Es wurden viele Bücher darüber geschrieben. Es gab auch ein Buch über den Ostergraben, was sich da alles ereignet haben soll. Ich habe da immer etwas Schwierigkeiten mit diesen Theorien und historisch-kritischen Exegese-Methoden, die da versuchen nachzuweisen, dass er vielleicht doch nicht auferstanden ist. Denn die Tatsache, dass die Christen daran glauben und dass das unseren Glauben ausmacht bis ins Letzte, die spricht doch eigentlich eine deutliche Sprache.
So, und jetzt sind wir in der Zeit nach der Auferstehung. Jesus lebt tatsächlich noch eine Weile mit seinem engsten Kreis zusammen. Und es gibt aber trotzdem wieder einen Abschied. Auch diese Zeit ist begrenzt und es kommt zu einem Ereignis, das man Himmelfahrt nennt. Hierzulande feiert man dann gern Vatertag, es ist ein Feiertag. Die Christen gedenken dieses Ereignisses der Himmelfahrt Jesu Christi. Mal unabhängig von den Umständen, wie man sich das vorzustellen hat, auch da setzen Christen wiederum einen drauf und sagen, auch das ist jetzt nicht der Abschluss, der wieder so eine Leere zurücklässt, eine Gottesvakanz, könnte man fast sagen, in der Welt, sondern auch darauf folgt wiederum ein Ereignis, in dem Christen garantiert sehen, dass Gott weiterhin in der Welt präsent ist.
Ja, man müsste da bei Maria von Magdala schon anfangen, wo Jesus zu ihr sagt, als sie ihn für den Gärtner hält, halte mich nicht und nach ihm greift, halte mich nicht fest, denn ich werde zu meinem Vater hinaufgehen, aber ich bin noch nicht hinaufgegangen. Und dann erklärt er ja seinen Jüngern noch immer wieder, was alles noch kommen wird. Und als die Jünger dann bestürzt sind, als er sagt, dass er zum Vater hinaufgehen wird, dann sagt er aber gleichzeitig zu ihnen, versammelt euch und betet, denn ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird immer bei euch sein bis zum Ende aller Tage. Und dann wird der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Also er lässt sie nicht in ihrer Hoffnungslosigkeit alleine, sondern verkündet ihnen eigentlich maßlose Hoffnung. Und das hat er ihnen aber auch vor seinem Tod schon immer gesagt, dass das so sein wird. Nur da waren die noch nicht aufnahmebereit und haben, ich will nicht sagen gezweifelt, aber doch in ihrem Innersten noch nicht ganz all dem zugestimmt, was Jesus gesagt hat. Und dann steht er dort auf den Hügel inmitten seiner Jünger und er verabschiedet sich und wird vor ihren Augen emporgehoben. Und vorher hatte das ihnen eben gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist senden und er wird euch freimachen und euch zu allem befähigen, was ihr von mir gelernt habt. Geht hinaus, verkündet das Evangelium. Also es geht weiter, es bleibt da nicht stehen. Und durch das Pfingstereignis, also wo die Feuerzungen, wie der Heilige Geist in Feuerzungen auf jeden herunterkommt, durch diese Ausgießung des Heiligen Geistes, in dieser Ausgießung des Heiligen Geistes lebt er weiter mit ihnen, bei ihnen, ist immer da, ist immer verfügbar für sie und bleibt bei ihnen bis zum Ende der Zeiten. Und das ist doch auch sehr tröstlich, denn sonst wäre es wahrscheinlich hier nicht einfach auf der Erde alles auszuhalten. Und so ist er aber da und geht den Weg mit uns. Und jeder, der Berufung erfahren hat, jeder, der ihn irgendwo mal gespürt hat, jeder, der irgendwo mal eine Art Gotteserfahrung gehabt hat, kann das nachvollziehen und sehnt sich auch danach. Ich denke, dass Jesus auch in die Menschen diese Sehnsucht gelegt hat nach der Liebe durch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und diese Sehnsucht ist es, die uns leitet, ja, und die uns letztlich in den Himmel führt. Und diese Sehnsucht ist in jeden Menschen grundgelegt, nur bei manchen ist sie halt verschüttet. Aber die Grundlegung ist da.
Und wenn Sie das jetzt auch zum Schluss noch einmal so parallel gesagt haben vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist, muss man erklären, auch wenn das für viele ein schwieriger Gedanke ist, aber wenn Sie vom Heiligen Geist sprechen, dann meinen Sie nicht einfach irgendeine Kraft oder irgendeine Art von Energie oder so etwas, sondern dann sagen Sie, der ist von dem Gott, den Sie als Vater ansprechen und als Sohn, dann sprechen Sie ihn auch als Heiligen Geist an. Das ist sozusagen
die dritte Wesensart.
Wie Sie es am Anfang ja auch schon einleitend gesagt haben, Sie glauben an den dreifaltigen Gott, wie Sie es nennen. Also noch einmal, wenn dann dieser Heilige Geist ausgeschüttet, ausgegossen wird, wie Sie es formuliert haben, dann haben wir es hier auch mit Gott zu tun. Das ist nicht der Trostpreis, der uns dann dagelassen wird, wo wir uns ein bisschen festhalten können und so weiter, sondern das ist eine ganz reale göttliche Präsenz, die bleibt.
Die in uns bleibt, die in unserer Seele durch die Taufe schon eingesenkt wurde und die durch die Firmung noch verstärkt wurde. Und wir dürfen immer wieder um den Heiligen Geist bitten, wie ich es eben auch zu Beginn der Sendung getan habe. Denn vieles, was wir sagen, kann durch den Heiligen Geist, der uns die Worte eingibt, wie es ja auch bei den Aposteln war am Pfingstfest und wie ich es eigentlich auch immer wieder neu erlebe, wenn ich mich auf eine Predigt vorbereite und um den Heiligen Geist bitte und so viele andere, auch Jugendliche, die ich kenne, die um den Heiligen Geist beten, Heilig Geist Erfahrungen gemacht haben, wie dann sie auch selber erstaunt sind, was sie dann zum Beispiel in einer Katechese oder so sagen. Das ist die Macht Gottes, die in uns wirkt und der Mensch kann es nicht machen. Und es ist derselbe Gott, der gleiche Gott, der in Jesus Christus, im Vater und eben auch im Heiligen Geist sich zeigt. Ein Gott in drei Personen, in drei Wesensausprägungen.
Im Kurs Null bei Radio Horeb hörten Sie die Gespräche über den christlichen Glauben. Heute wieder mit Kaplan Helmut Schneider aus Roth. Nächste Woche geht es damit weiter um dieselbe Zeit, also 16.30 Uhr im Kurs Null. Sprechen wir weiter über den Glauben der Christen. Wir fragen dann wieder nach bei Kaplan Helmut Schneider aus Roth. Auch diese Sendung gibt es natürlich bei unserem CD-Dienst, außerdem auch auf unserer Homepage horeb.org im Podcast- und Download-Angebot. Hier geht's in wenigen Minuten weiter mit dem Abendlob der Kirche. Wir beten die Vesper mit Angelus. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie und Gottes reichen Segen. Ihr Gregor Dornis.